Bevor ich jetzt aber das erzähle, was heute die Thematik ist, wir werden heute 1. Samuel 20 bis und mit 1. Samuel 22 miteinander anschauen. Und das tun wir natürlich nicht vorlesen. Das ist viel zu lang. Dann verliere ich mich sowieso. Wenn ich so schnell lese, ist es sowieso für nichts. Oder? Ich tue mir das ein bisschen erzählen. Und meine Frau wird vor allem ein paar gute Gedanken dazu weitergeben. Samuel ist geflüchtet. Hat nachher am Anfang von dieser Flucht relativ klein beim Samuel der Jonathan getroffen. Und der Jonathan und er haben wirklich eine Freundschaft gehabt. Aus mir wird ein paar Sachen sagen und ich werde nächste Woche einiges noch anderes dazu sagen zu der Thematik Freundschaft, wie die gelaufen ist. Und die zwei haben dann einen sehr langen Dialog, wie sie jetzt das handhaben wollen. Wie jetzt der David in dieser Fluchtsituation soll vorgehen. Was er jetzt soll machen, was geht, was nicht geht. Und unter anderem gibt es eine Situation, wo der David dann sagt, los, ich will nicht an den Tisch kommen von deinem Vater und du sagst ihm, ich mache das und das. Und sagt dem Jonathan, los, lüg den Vater an. Weil ich wissen will, was wirklich Sache ist. Und die Freundschaft ist so gut, dass der Jonathan voll darauf einsteigt, weil er merkt, das ist ihm David wirklich ein Anliegen und er merkt, irgendetwas stimmt nicht. Macht es dann auch. Und der David versteckt sich. Jonathan kommt an den Tisch vom Vater. Am ersten Abend sagt er nichts, der Vater. Am zweiten Abend fragt er, ja, wo ist eigentlich der David? Oder? Und dann sagt Jonathan, ja, er hat mich gebeten, dir zu sagen, es würde ich gerne dort und dort her, weil dort das Fest ist, und er gerne in seinem Familiendorf zu bitten, wir gerne feiern. Und dann wird das allhässig. Und zwar so richtig grob. Genauso wie es eigentlich der David erwartet hat. Und Jonathan nicht zwingend. Es war so hässig schlussendlich, dass er ihn ziemlich anschlemperlt. Jetzt will ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Und der Speer nach dem Sohn schleudert, weil er so hässig ist. Und dann wird Putz hässig und geht natürlich nachher. Oder? Im Vorübergehen. Und informiert er wirklich der David, beziehungsweise bestätigt dem David leider seinen Verdacht, dass der Vater wirklich gegen ihn ist. Wirklich. Vorher nicht zu töten, und zwar eindeutig, nicht nur so fichtig, sondern und noch nicht so, auch nicht, wenn er irgendwo in Rage ist, sondern grundsätzlich. Im Saul, seine Haltung hat sich so verschoben, dass es nicht mehr darum gegangen ist, ob er eine Frucht töten will, wenn er Frucht ist, sondern er hat ganz klar gesagt, den bringe ich jetzt einfach um. Und so flüchtet er und kommt zum Ahimelech nach Nob, zu einem Priester. Der einfach lüftet ziemlich, wenn er den David sieht. Und der David bringt eine Ausrede, warum dass er da ist und dass er alleine dort ist. Auch wieder nicht ganz sauber. Und dort ist es dann so, dass der David hungrig ist mit seinem Mann, der dabei ist und schlussendlich die Schaubrot, die eigentlich nur für Priester vor war, sie isst, nachdem er dem Priester bestätigt, dass sie sauber gsi sind, dass sie rein gsi sind und nichts mit der Frau zu tun hatten. Lustig, ich hatte lange keine Frau mehr gehabt, steht dort drinnen. Und das ist irgendwie, ich weiss, es hat ein Ritual gegeben, dass entsprechend der Priester entsprechend gewisse Zeit hat müssen ganz rein sein. Egal, mit all drei Sachen zu tun gehabt. Und einfach das war die Frage gewesen. Und dann hat er die Schaubrot gegeben. Das ist schon interessant, die Bibelstelle, die Geschichte wird im Neuen Testament in drei Evangelien nachher wieder zitiert von Jesus Christus selber. Also das Beispiel, dass einfach alles für einen Mensch ist und nicht der Mensch für etwas anderes. Und wir werden nächste Woche noch zwei Sachen dazu sagen. Und so bekommt nachher der David die Schaubrot zum Essen, am Goliath sein Schwert und sieht dort noch einen Edomiter namens Doeg. Und der Doeg ist ein spezieller Mann, über den werden wir noch eines mehr hören nachher, bei dem muss mir erzählt. Der Doeg ist ein Edomiter, ein Nachkommen von Esau und ist genau gleich wie der Esau ein bisschen grobschlächtig, um das mal so fein zu formulieren. Wir werden ihn noch sehen dazu. Und der verratet ihn schlussendlich auch an Saul, dass der Saul dann auch weiss, wo der David ist und kommt ihm näher nachher. Der David flüchtet weiter und kommt nachher zum König Achish, der Philisterkönig, und seine Knechte, erkennen den David. Ganz interessante Bibelstelle dort, das ist 1. Samuel 21, 12 nachher, und dort heisst es, aber die Knechte Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Das ist noch interessant, die sagen David, der König des Landes. Stimmt doch gar nicht. Der Saul war König, nicht der David. Und gleich ist etwas passiert. Überall in der gesamten Wahrnehmung von anderen Leuten. Der Mann ist ein König. Oder? Von dem sie in ihrem eigenen Sang Saul schlug 1000, David aber 10.000. Denn David hat einen Namen gehabt. Weit rum hat er einen Namen gehabt. Und auch dort ist es interessant, der greift der David zur Liste. Und er stellt sich wahnsinnig. Er stellt sich wahnsinnig, damit er nicht irgendwo den Philister zum Opfer fällt. Und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das lese von dem her. Vers 5 sagt, da sprach Achisch zu seinen Knechten. Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass sie diesen herbrachtet, bei mir zu toben, solltet ihr in mein Haus kommen. Das ist so eine ganz spannende Aussage. Weißt du, ich habe genug Spinner um mich herum. Schau, dass der davon kommt. Finde ich schon noch so speziell, im Großen und Ganzen. Offensichtlich hat es immer Spinner gegeben, das scheint doch nichts Neues zu sein. Alle Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Spinner hat es immer ein bisschen gehabt. Und David hat so einen gespielt und flüchtet näher in die Höhle Adulam. Und in dieser Höhle Adulam ist er nachher, und zwar ein Zeitchen. Und etwas vom Ersten, finde ich uninteressant, etwas vom Ersten, was dort passiert ist, dass seine Familie herausfindet, dass er dort ist. Und die ganze Familie kommt dorthin und er verfrachtet seinen Vater und seine Mutter auch in Sicherheit. Und die Brüder, habe ich auch ganz viel fies, schliessen sich sogar zum Teil ihm an. Und dann fängt er an, eine Gruppe von Menschen zu sammeln. Und das ist eine Gruppe von lustigen Menschen. Jetzt Miri wird das noch nicht wiederholen, aber es ist gleich spannend zu wissen. Und er sammelte sich bei ihm allerlei Männer, die Not und Schulden verbitten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Er hat einfach etwa 400 schräge Vögel gesammelt. Es sind relativ viele schräge Vögel. Wie kompliziert das kann werden, damit könnt Miri auch noch ein paar interessante Sachen dazu sagen. Und so sammelt er dann Leute um sich herum und ist dort verschwunden in dieser Höhle Adulam. Und in dem Abschnitt, den wir jetzt hier kurz erzählt haben, hat er 5 Psalmen geschrieben, die referenziert sind. 5 Psalmen, die ausdrücken, wie es ihm gegangen ist in seinem Herz. Und ich möchte nächstes Mal auch ein paar Sachen zu dem sagen. Und Miri wird auch schon 2 Sachen dazu sagen, wo die Psalmen ausdrücken, wie es ihm David gegangen ist. Und wo mir extrem zeigt, der David hat in dieser Krisensituation immer den Herrn gesucht. Er hat immer den Herrn gesucht. Das sehen wir anhand von diesen Psalmen ganz speziell. Er hat den Herrn gesucht und dem Herrn gesagt, wie es ihm geht, in seinen grössten Krisen, wo er verfolgt wird. Und sogar sein bester Freund schlussendlich muss erkennen, dass der Vater von seinem besten Freund wirklich definitiv noch umbringen will. Und zwar so richtig, richtig. Und so ist der David nach der Erde. Der Saul findet es eben aus wegen dem Doeg. Der Saul kommt, macht etwas vom Dümmsten, haben schon angeschaut und bringt schlussendlich die 85 Priester, einfach um 85 unschuldige Männer. Und dazu möchte ich eine interessante Interpretation kurz noch erwähnen, wo ich sagen möchte, das ist aber nicht meine Überzeugung, die gefällt mir nicht. Und zwar gibt es Leute, die dann sagen, der David hat da gelogen, wegen dem sind 85 Priester gestorben nachher. So werden gewisse Sachen interpretiert. Das ist in einem Kommentar gestanden und ich konnte das nicht können, ich habe das nicht bestätigen, ich habe das nicht nachvollziehen. Weil der Doeg verratet nachher, er sagt, ja, der David ist gekommen und hat Ahimelech um Rat gefragt, dass er den Herr befrage. Das stimmt gar nicht. Es steht gar nicht davon, dass David den Herr befragt hat, sondern er ist dorthin geflüchtet und ist dann weitergegangen. Das ist alles. Und hat dort etwas zu essen bekommen, ein Schwert, aber kein Rat vom Herr. Das heisst, der Doeg hat gar nicht gewusst, dass der David gelogen hat und wegen dem dort war und hat auch gar nicht gewusst, dass er Saul nicht verraten hat. Sondern er interpretiert aufgrund von dem, dass er selber dort den Herr gesucht hat, dass der vielleicht auch den Herr gesucht hat. Interessant, wie schnell das ein Mensch aufgrund von seiner eigenen Situation und Situation von anderen Menschen interpretieren darf. Das ist vielleicht auch noch wichtig, zu schauen, ja, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, darf ich nicht zuerst von mir ausgehen. Und schaue, ja, wo steht denn die Person wirklich? Oder? Und das ist so ein Paradebeispiel von einem, der in seiner grobschlächtigen Art und Weise, aufgrund von einem schlechten Familienhintergrund, einfach nur von sich ausgeht und sagt, ja, das ist der, oder? Verratet nachher, und schlussendlich auch die Priester umbringt, weil die anderen wollen. Und einer flüchtet. Ein einziger Nachkommen flüchtet, namens Abiatar. Der Abiatar ist der Sohn von Ahimelech, der einzige, der flüchten konnte. Und flüchtet daher zum David. Und der David, in seiner grössten Notsituation, nimmt den auch noch auf. Oder? Ist aber interessant, der Abiatar wird schlussendlich der hohe Priester vom David. Er sammelt ein paar schräge Vögel, unter anderem einen Priestersohn. Der wird zum hohen Priester, der schlussendlich bis zum Tod vom David mit ihm unterwegs ist. Und dort wirklich eine wichtige Aufgabe bekommt. Und so ist David jetzt unterwegs auf dieser Flucht. Die Flucht geht übernächstes Mal weiter. Und nächstes Mal erzähle ich noch ein paar Gedanken, aber jetzt möchte ich meiner Frau Möglichkeit geben, die Gedanken, die sie hat, wirklich weiterzugeben.
Gut. Der Tug und der Tug ist dann der gleiche. Ich habe heute Morgen immer den Tug gesagt, aber Tug, aber...
Er hat so E-Pünktchen von mir mit Joel. Sie hat so nicht Joel, sondern Joel. Er ist der Tug und der Tug. So herzlich, das hat mir so gefallen. Der Tug.
Ich habe es kein Genusch bekommen.
Genau, ja.
Ich kann aber nichts garantieren. Gut. Der erste Vers von dem 20. Der David kommt zum Jonathan und fragt den Jonathan, was habe ich getan? 1. Samuel 20,1. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt von deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Das hat mich schon mega berührt. Der David hinterfragt sich selber. Der Chef rührt den Speer nach ihm. Ich würde mich nicht eine Sekunde hinterfragen, wenn der Chef mir ein Speer anrühren will. Das ist doch offensichtlich. Der Chef ist im Fehler. Aber der David hat die Grösse, geht zu seinem besten Freund und fragt, hey, was habe ich falsch gemacht? Der David hat vor den eigenen Türen gewischt. Er hat eben nicht irgendeinen Kurzschluss gezogen und einfach gesagt, das ist so ein blöder Chef. Jonathan wäre auch der Richtige gewesen, zu sagen, einfach hat dem Vater jetzt das also vollends abgehängt und ausgehängt. Nein, er geht fragen, sag mir, was habe ich falsch gemacht, weil die Vater mir nach dem Leben trachtet. Wenn, ich habe mich schon gefragt, wann hast du das letzte Mal gefragt? Ist auch interessant, David hat beim Samuel um Rat gefragt. Beim nächsten Priester hat er nicht um Rat gefragt. Er ist ihm zwar nachher angehängt worden, hat der Mann gesagt, aber er hat nicht um Rat gefragt. Heute hat er Hunger gehabt und hat die Brot wollen. Und hier ist er zu seinem besten Freund und fragt, hey, was habe ich falsch gemacht? Und ich nachher einfach überlegt, Freunde sind wirklich für das da. Wenn hast du, weil Freunde sehen genau, wie du funktionierst. Wenn hast du das letzte Mal einen Freund wirklich gefragt, hey, wo stehe ich falsch? Was könnte ich anders machen? Warum bin ich immer wieder in dieser Situation? Warum passiert mir das immer wieder? Was denkst du? Auch beim Arbeiten, wenn du mit dem Chef ins Zeug kommst, frag deine Arbeitskollegen, warum passiert mir das immer? Frag deine Freunde auf der Arbeit, was mache ich falsch? Erzähl nicht, es ist so ein blöder Chef. Es nützt nichts, sondern frag, was mache ich falsch? Wo ist mein Fehler? Genau, das kannst du vorher anfragen.
Genau.
Und dann einfach, ja, überleg dir überhaupt, wer ist dein bester Freund? Hast du überhaupt Freunde? Die Freundschaft von Jonathan und von David ein bisschen näher angeschaut, die fährt schon vorher an, im 18, 1. Samuel 18, 3-4, heisst, und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Der Jonathan hat der David wirklich gern gehabt und hat ihm mal ein Geschenk gemacht. Hier steht es noch nichts davon, ob der David der Jonathan auch nicht gefunden hat. Sondern das war der Anfang von einer Freundschaft. Der Jonathan schenkt und hat der David gerne bekommen. Im 20,9 heisst es nachher, das sei ferne von dir, dass ich es dir nicht sagen sollte, wenn ich merke, dass meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. Die zwei sind sehr ehrlich zueinander. Der Jonathan hat ihm David gesagt, was für Pläne der Vater hat, ob er Mordabsichten hat oder nicht. Und der David hat ihm Jonathan seine Angst anvertraut. Und hat auch sein Leben ein paar Mal Jonathans Hände gegeben. Ich habe schon überlegt, wenn der Saul wirklich den David hätte umbringen wollen, wenn er den Jonathan auf seine Seite gebracht hat, wäre eine kurze Sache gewesen für Jonathan, hätte das Vertrauen können missbrauchen. Aber der David hat sein Leben ein paar Mal wirklich in die Hände von Jonathan gegeben und hat ihm vertraut. Im 2030 heisst, die Situation hat der Mark erzählt, dann brannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sprach zu ihm, du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Auch wieder so Saul-mässig. Total harte Worte für einen Vater. Hat auch nachher den Speer nach ihm geschossen. Und gleich im Jonathan war die Freundschaft zum David wichtiger gewesen und hat sich nicht abschrecken von dem. Warum es der Saul noch die Mutter reinbringt und das alles, ist mir schon ein bisschen, ja, Mutter und Sohn, eine Beziehung, die sie haben, ich weiss nicht. Steht auch sonst nie etwas vom Saul seiner Mutter, vom Jonathan seiner Mutter, keine Ahnung, wer das war. Ja, einfach schief wieder. Saul-mässig schief. Im 2041 heisst es nachher, und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Jetzt ist die Freundschaft hergewachsen. Zuerst ist es vom Jonathan hergekommen und jetzt der Abschied. Hier haben sie sich fast das letzte Mal gesehen und wie es ihm David wirklich ins Herz gegangen ist. Wenn er wirklich gerannt hat, am allermeisten. Sehr bemerkenswerter Abschied von zwei Kriegsmannen. Sie sind sich nachher noch einmal begegnet. Und das war im 23.17. Wo der Saul hinter dem David nachher ist. David auf der Flucht, sie haben sie sich noch einmal gesehen und dann und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Wie hat der Jonathan alles checken können? Er hat gewusst, der Jonathan ist ein Thronfolger. Er wäre König geworden. Aber hier hat er es gemerkt, hey, ich werde nicht König. Der David wird König werden, mein Vater wird ihn nicht töten können und ich werde der zweite Mann werden. Das ist leider nicht passiert. Der Jonathan war tot, bevor der David überhaupt König war. Und hier merke ich so die Loyalität von meinem Jonathan her. Hey, König, er geht hier, sagt, ja, ich werde nicht König werden. Das ist ein rechter Schnitt. So total das Gegenteil von dem Neid und Eifersucht, die der Vater an den Tag legt. Reagiert der Sohn völlig anders. Es ist eine echte und eine tiefe Freundschaft. Und der Jonathan war einfach ein wertvoller Weggefährte von David. Und ja, er hat ihn manchmal von den Mordabsichten vom Saul bewahrt und hat ihn auch ermutigt. Hier frage ich mich schon immer wieder, warum hat der Jonathan nicht gewechselt? Er ist unter dem Saul geblieben. Warum geht er hier nicht mit dem David? Das wird ich dann mal im Himmel fragen. Und ich habe auch das Gefühl, er hat sie auch gecheckt, hier sagt, und ich werde der zweite Mann, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn der Jonathan doch gewechselt hat hinter David, wenn er gesagt zum Saul, los jetzt, ist vorbei. Ich wechsle, ich gehe mit dem David. Der David hat ihn zum zweiten Mann gemacht. Das ist Interpretation, aber das, was hier der Jonathan sagt, habe ich das Gefühl, das wäre auch ein Plan vom Herrn gewesen. Hat er wirklich seine DNA aufgegeben, seine Königsprivilegien, wäre er zweiter Mann gewesen. Und er wäre nicht in dieser Schlacht gewesen, wo er umgekommen ist. Oder David hätte dort nicht dürfen gehen. Genau. Aber gleich als wirklich gute, tiefe Freundschaft. Nachher schon mir überlegt, ja, möchtest du einen Freund? So bist du ein Freund. Die Weisheit kommt vom Globi. Globi auf der Post. Der sagt nämlich auch, der Globi sagt, willst du einen Brief? So schreib einen Brief. Und da kannst du überleiten, so willst du einen Freund? So bist du ein Freund. Und das sieht man so an diesem Beispiel. Der Jonathan, der die Freundschaft anfängt und der David ihn nachher so gerne hat. Und wenn du keine Freunde hast, dann musst du jetzt nicht denken, es sind alle Scheiße um mich herum, sondern dann musst du eben ein Freund sein. ganz wichtig. Und Freunde sind wirklich etwas Wichtiges im Leben. Freunde kann man ganz persönliche Fragen stellen. Und nachher musst du nicht so fest drauf hören wie beim Leiter. Das ist so eine Zwischenphase.
Da will ich ein paar interessante Sachen nächstes Mal dazu sagen.
Und dort ist auch wirklich... Was darf unsere Freundschaft kosten? Bin ich bereit, Zeit, Hobby, Arbeit zu verzichten wegen einem Freund? Ich merke, wie auch eine Ehe gehört auch zu einer Freundschaft. Bin ich bereit?
Meine Freundin!
Etwas aufzugeben, Zeit zu geben, bin ich bereit, auch wirklich ehrlich zu sein? Bin ich bereit, wirklich zu vertrauen? Gut, dann... Der David ist weiter zu dem Ahimelech, hat eine Notlüge gebraucht. Aber auch dort hat er den Saul nicht angeschwärzt. Auch dort hat er doch sagen, der Saul hat mir ein Pfeil angeschossen, der Räder. Ich wäre eigentlich berufen als König, aber die machen wir hier gar raus in diesem Land, jetzt gar nicht die öppe. Was auch immer hat er nicht gemacht. Der David hat den Saul nicht angeschwärzt. Er hat weder hinten noch vordurch blöd geredet über ihn. Und hat er ihm viel anschiessen, mehrmals. Er hat ihm wirklich als Lebige wollen. Er hat ihm Krieger hinten nachher geschickt. Wenn er nur so zum Prophet ist, zum Samuel. 1, 2, 3 Mal ist sogar selber gekommen. Völlig übertrieben. Und er hat ihn nicht angeschwärzt. Er hat eine Notlüge gebraucht. Genau. Und der Tug oder Tug hat zugelassen. Und der David hat dann schon gedacht, das ist doch ein guter Kollege vom Saul. Und er sagt im Nachhinein, eigentlich hätte ich es checken sollen. Als ich den gesehen habe, habe ich noch gedacht, das kommt nicht gut. Auch die Verantwortung, die der David übernimmt, als sehr junger Mann, der ist hier noch wirklich jung. Wir reden hier nicht von 30. Ein junger Mann, der einfach seine Verantwortung übernommen hat. Und beim Saul ist es einfach, je länger er König geworden ist, desto mehr hinten runtergegangen. Er hat Gott gar nicht mehr gefallen. Das hat er am Anfang, als er König war, noch wollen. Er hat noch Gott gefallen, ist ihm noch wichtig gewesen. Jetzt aber nicht mehr. Er hat einfach für seine eigene Ehre gelebt, für das Ansehen vom Volk. Und es ist ihm sehr wichtig gewesen, dass er seine Position konnte halten und seine Macht. Und schliesslich hat er das Dümmste von seiner ganzen Karriere gemacht und hat die 85 Priester Lohn bringen. Zuerst hat er seinen Diener gesagt, bringen sie um. Und die haben gesagt, wir legen Priester nicht an, machen wir nicht. Er ist also noch, haben sich widersetzt. Und dann ist eben der Doeg gekommen und hat es dem gesagt. Und der Edomiter hat alle umgebracht. Und dann sind sie noch in die Stadt und haben die auch noch ausgeraubt. Mögt ihr euch noch erinnern, der Saul hat mal so an Amalek den Bann vollstrecken, dann hat er es nicht gemacht. Und jetzt hat er es gemacht. Und er es überhaupt nicht sollen machen. Der Doeg war ein Edomiter. Edomiter war eben eine Abstammung von Esau. Nicht so eine gute DNA gehabt, würde ich mal sagen. Heute können wir wirklich durch Jesus frei werden von unserer DNA. Ganz wichtig. Das war eine rauche Familie. Und so ist es weitergegangen. Dann Psalm 52. Ich finde das immer so interessant, die Zeiten, die David durchgelebt hat und was er dazu geschrieben hat. Psalm 52 lese ich noch mal vor. Als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Ahimelechs Haus gekommen. Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich währt? Deine Zunge trachtet nach Schaden, wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinen Zelten reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Und das sind ihm David seine Gefühle drin. Er hat sich wirklich aufgeregt über den Doeg. Er hat sich auch aufgeregt, glaube ich, noch ein bisschen, als er die Situation nicht gecheckt hat. Dann hätte man ja den gerade rausmachen können, dann wären die 85 Priester davon gekommen. Genau, und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Siehe, das ist der Mann, der nicht auf Gott sein Vertrauen setzte, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum, um war mächtig, Schaden zu tun. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist gütig. Man spürt einfach, wie der David zum Herrn gegangen ist und sein Herz nicht ausgeschüttet hat. Mehrere Psalmen, die er in dieser Zeit, als er auf der Flucht war, geschrieben hat. Der David ist ans richtige Ort hergegangen. Er ist zum Herr, hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat wirklich auch gegen Menschen reden, der David. Eben der Doeg ist nicht gut davon gekommen hier. Ist auch richtig so. Und dann sich selber einfach positioniert beim Herr. Ich will dir danken ewiglich und ich werde grünen wie ein Ölbaum. Sich positioniert und wirklich gesagt, was nicht recht läuft. Einer von diesen Priestern, der Abiathar, konnte flüchten als Einziger und ist zum David geflüchtet. Er ist nachher Priester geworden unter dem David, sogar Hohepriester. Im 2. Samuel 15, 29 heisst, so brachten Zadok und Abiathar die Lade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort. Er war unter dem David, bis er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Der Abiathar, eben manches Jahr Priester gsi, beim David Hohepriester, hat sogar das Recht gehabt, die Bundeslade wieder nach Jerusalem zu tragen. Und dann, wo es darum gegangen ist, ob der Salomon König wird und der Adonia aufgestiegen ist und auch wollte König werden, hat der Abiathar sich auf Adonia seine Seite gestellt. Dann hat der Salomon zu ihm gesagt, im 1. König 2, 26 und 27, und zu dem Priester Abiathar sprach der König, geh hin nach Anathoth zu deinem Besitz, denn du bist des Todes. Aber ich will dich heute nicht töten, denn du hast die Lade Gottes des Herrn vor meinem Vater David getragen und hast alles mitgelitten, was mein Vater gelitten hat. So verstieß Salomo den Abiathar, dass er nicht mehr Priester des Herrn sein durfte, damit erfüllt würde des Herrn Wort, das er über das Haus Elis geredet hatte in Silo. Mir doch die Geschichte so interessant. Der Abiathar war ein Nachkomme von Eli. Und was hat er über dem Haus vom Eli gesagt? Im 1. Samuel 3, 14 heisst, darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immer da. Der Abiathar war der letzte Nachkomme vom Eli. Und hier ist er weggekommen. Zwar ein gutes Leben gehabt, hinter dem David, aber hier falsche Entscheidung getroffen. Und man hat es einfach so berührt, das, was der Herr sagt, das macht er. Das über dem Haus Eli, das war ein paar Jahre her. Das war ja der Eli, der Samuel, der Saul, der David. Das sind ein paar Jahre her. Aber hier ist wahr geworden, ja, was der Herr gesagt hat.
Über 120 Jahre ist es schon.
Und wenn der Herr deinem Urgroßvater etwas gesagt hat, kann es auch sein, dass es dich heute noch trifft. Fluch oder auch Segen. Je nachdem. Was auch immer deine Familiengeschichte ist, unterschätze deine Familiengeschichte nicht. Und Jesus ist nachher gekommen und durch das können wir wirklich frei werden von unseren Familiengeschichten. Aber wir müssen wollen. Und müssen Gebet in Anspruch nehmen. In Markus kommt noch die Situation ein, also in mehreren Evangelien, aber ich lese die von Markus, Markus 2, 25 bis 28. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiathars, des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf, als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Einfach so interessant, merken Sie, wie die Geschichte sich einfach durchzieht. Im Neuen Testament kommt sie nochmal, bringt sie Jesus noch einmal wegen dem Sabbat.
Das ist ja 1000 Jahre.
Mhm. einfach beim Herrn 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und was er sagt, das macht er. Und nicht meinen, wenn es 30 Jahre nicht passiert, jetzt hat er es vergessen. Nein, hat er nicht. Der Tag wird kommen und es wird passieren. Dann der David mit all einem recht anziehenden Wesen. Er ist auf der Flucht und die Männer kommen. Im 22,2 heisst es. Und es sammelte sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und es war bei ihm etwa 400 Mann. Also der David, stellt euch die Geschichte vor, ein beliebter General, im König, sein Schwiegersohn, trari trara, alles hat gestumme. Erinnert ihr euch noch, er war der gute Harfenspieler am Hof, der Saul hat ihn gerne gehabt und plötzlich hat die Geschichte eine Wende genommen. Und jetzt auf der Flucht, im Saul seine Männer hinten nach. Und was passiert, wenn wir ein gutes Leben haben und jetzt passiert etwas, wir sind auf der Flucht, werden verfolgt, was passiert mit uns? Wir probieren doch, unsere eigene Haut zu retten. Man hat nichts mehr anderes im Kopf, wie komme ich aus dieser Situation raus, möglichst schnell und möglichst heil. Im David, im Leben, war es ein riesen Chaos. Er ist irgendwo den Wäldern umeinander gestreift. Und was er wirklich eigentlich grundsätzlich nicht brauchen kann, sind noch 400 Männer, die ihm hinten nachtackeln. Weil stell dir vor, bist du im Wald oben und 400 Leute laufen dir hinten nach und du willst dich verstecken. Nicht blöder als das. Und das waren keine Soldaten, die haben nicht den Krieg verstanden. Das war nicht eine Armee, sondern das waren Männer eben mit Not und Schulden und einem verbitterten Herz. Die Leute, die nicht um dich herum haben. Der, der Schulden hat, probiert dich zu bestellen, dass er keine Schulden mehr hat. Der, der eine Not hat, redet immer vom Gleichen. Und der mit dem verbitterten Herz ist wirklich unangenehm zum Nebendran haben. Ja, und gleich hat der David denen einen Platz gemacht. In einer Extremsituation von seinem Leben hat der David für 400 sättige Knürze einen Platz in seinem Herz.
Ein Mann nach dem Herzen
Gottes. Und dann habe ich mir schon überlegt, da können wir viel lernen. Wie manchmal denken wir, du investierst mit den Leuten, wenn meine Kinder etwas grösser sind, wenn meine Arbeit nicht mehr so anstrengend ist, wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann investiere ich mit den Leuten. Wenn ich meine eigenen Probleme gelöst habe, helfe ich den anderen, ihre Probleme zu lösen. Wenn ich dieses habe. Wenn ich etwas älter bin, wenn ich etwas gescheiter bin, wenn ich etwas graver bin, wenn ich irgendetwas bin, dann tue ich den anderen Menschen helfen.
Du musst dir, glaube ich, mehr helfen.
Und hier die Psalmen, wie der David seine eigenen Probleme vor ihm herbringt. Ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis. Er hat seine eigenen Probleme von dem Tuig und so weiter im Herd gebracht. Und durch das hat er Raum gehabt in seinem Herz. Auch wenn er auf der Flucht ist, auch wenn sein Leben nicht gestummen hat, auch wenn er viel anderes hätte machen können. Hat er Raum gehabt in seinem Herz, um diesen Leuten zu helfen. Das ist David. Und als der Abiatar geflüchtet ist und zu ihm gekommen ist, hat er zu ihm gesagt, oh, das ist einfach einer, der noch weggekommen ist, ein Priester. Mit all das, ein Priester kannst du ja auch nicht brauchen, kann man ja ihnen erzählen, was er will. Aber im Wald draussen, mit Überlebensstrategien, wo du können, jagen, Feuer machen, kannst du den Priester auch nicht brauchen, fast sicher nicht.
Ich kann weisen, zum Herbetten, aber sonst.
Der fährt kein Fuchs und kein Rie. Aber was sagt David zum Priester im 22, 23? Sagt er, bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn der, der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Spürt ihr das Herz von dem David? Bleib bei mir bist du in Sicherheit. Ein knapp 30-jähriger Mann. Mit noch 400 anderen Knürzen an den Fersen. Und was, ein Kapitel, zwei Kapitel später sind schon 600 der Knürz. Das hat sich auch gesprochen für die, die Schulden und die Not haben. Hier gehen zum David, die kommst wenigstens zu essen über.
Da hat sich sicher umgesprochen, das ist schon so.
Und jetzt schauen die zwei Männer an. Währenddem, dass der Saul einfach für sich selber gelebt hat und wirklich zum Unmensch geworden ist. Der Saul ist zum Unmensch geworden. Ist der David, der mit Gott gelebt hat, zu einem verantwortungsvollen Mann hergewachsen, wo man leicht das Vertrauen schenken konnte, wo man gerne mit ihm Gemeinschaft hatte. Und so, genau so, wie er den Abiatar aufgenommen hat, das war sein Herz. Welchem willst du lieber nachlaufen? Wo willst du lieber sein? Für welchen Mann entscheidest du dich? In deinem Herz hinein. Spüren der David. Je länger als man bei David sind, das Herz. Ich weiss, warum es heisst, ein Herz nach dem Herrn. Noch einer im Psalm 57, auch zu dieser Zeit. Vertrauensvolle Bitte in der Anfechtung. 1 bis 3 werde ich noch lesen. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen nach der Weise vertilge nicht, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Einfach das Vertrauen, die Herzenshaltung. Hey, auch wenn ich jetzt heute, stell dir, er hockt irgendwie in einer Höhle auf der Flucht. Er weiss nicht, ob er morgen umkommt oder übermorgen. Er weiss, dass der Herr zwar verheißen hat, dass er König wird. Aber ob das wirklich passiert? Weißt du und ich, wir haben auch unsere Verheißungen. Aber wenn wir da im Höhle hocken, ist die Frage, glaubst du noch dran oder nicht mehr? Es hat alles anders ausgesehen. Aber der David ist beim Herrn dran, der meine Sache zum guten Ende führt. Er hat auf den Herrn vertraut. Er hat seine Sache bei ihm abgeladen. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Raum und Kraft das freisetzt in unserem Leben, um genau 400 Knürze zu schauen. Und wenn nur ein halber Mensch in deinem Leben im Platz hat oder gar keinen, frag dich mal, wo du deine Sorgen abwerfst. Ob du alle selber behandelst, von morgen bis am Abend studierst, was für Strategien könnte ich haben, dass ich besser zu dieser Höhle auskomme, dass ich besser von dem Saul davon komme. Am besten gehe ich allein. Wenn er nur einmal studiert hat, sich das Leben zu retten, gehst du ganz sicher am gescheitsten allein. Aber er hat wie diese Sorge im Herr abgegeben und durch das hat er den Menschen helfen können. In einem Abiatar sagen, komm, bei mir bist du in Sicherheit. Und so ist er gegangen und so ist er mit seinen Problemen umgegangen und so hat er Raum geschaffen für andere Menschen. Nehmen wir den David mit in die nächste Woche hinein. So viel zum Lehren. Und wir entscheiden, du und ich, immer wieder, wenn wir Saul sind und es den Menschen recht machen und sonst recht machen und selber ein bisschen neidisch und eifersüchtig reagieren, oder wenn wir sie wie der David.
Amen. Ich habe es heute Morgen gesagt, heute Morgen, ich werde das gar nicht irgendwie zerreden, sondern meine Gedanken und zu dieser Thematik, die ich nächste Woche mit euch teilen. Das ist genau das, denke ich, was am Schluss bei mir unterstrichen ist. Und was für eine Herzenshaltung haben wir? Was für eine Herzenshaltung haben wir? Sind wir David? Und bringen wir es her, unsere Knürze zum Herz bringen? Weil das ist echt die Idee. Damit wir Platz haben für andere Menschen. Oder sehen wir einfach unsere eigenen Nische und bleiben wir dort hängen und versuchen es irgendwie selber zu lösen. Sind wir Menschen, die lernen, unsere Sachen von her abzuwälzen, damit wir Platz haben für andere. Es hat einen Haufen Leute, die unsere Hilfe brauchen könnten. Amen.